Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute Silke Baxen. Sie ist Biologin, langjährige Biobäuerin und vierfache Mutter. Und sie hat gemeinsam mit ihrer Tochter die Bundesregierung verklagt für mehr Klimaschutz. Gleich zweimal und beim zweiten Mal auch mit Erfolg. Das Klimaschutzgesetz muss jetzt bis zum Jahresende nachgebessert werden. Silke Baxen lebt auf der Nordseeinsel Pellworm und sie ist uns zugeschaltet. Hallo, Frau Baxen.
Hallo.
Wenn man Pellworm mit dem Schiff ansteuert, dann sieht man nur den 8 Meter hohen Deich und den Leuchtturm. Sonst gar nichts. Die Insel liegt nämlich unterhalb des Meeresspiegels. Hat man da nicht sowieso ein latentes Grummeln im Bauch, das man jederzeit absaufen kann?
Nee, das hat man tatsächlich nicht, weil wir ja eben umgeben sind von diesem 8 Meter hohen Seedeich und weil der uns wirklich schützt. Und die Insel ist an einigen Stellen unter dem Meeresspiegel. Ich glaube, ein latentes Gefühl vom Absaufen, in Anführungszeichen, hat man wahrscheinlich eher wirklich auf den exponierten Halligen.
Mhm, aber ein Loch im Deich und Sie laufen voll.
Ja, das muss gar kein Loch sein. Das reicht ja, wenn es einmal rüberläuft, dann laufen wir tatsächlich voll wie eine Badewanne. Das stimmt.
Pellworm. Wie man von Pellworm aus die Klimapolitik verändert, das ist zugleich der Untertitel eines Buches, das gerade erschienen ist, von Silke Baxen und ihrer Tochter Sophie, die die Bundesregierung verklagten für besseren Klimaschutz. Sie fordern mit dem Titel des Buches Butter bei die Fische. Los ging das, Frau Baxen, 2018 mit einem Anruf. Was wollte man denn von Ihnen?
Genau, das ging tatsächlich los mit einem wirklich sehr ungewöhnlichen Anruf von Greenpeace, die eben wirklich gefragt haben, ob wir bereit wären, die Bundesregierung aufgrund ihrer fehlenden Klimapolitik zu verklagen.
Und? Spontan zugesagt?
Ja, da gibt es unterschiedliche Antworten. Ich glaube nicht, dass ich wirklich so ganz, ganz spontan gesagt habe, yo, das machen wir, weil man das ja wahrscheinlich nicht jeden Morgen einfach so entscheidet. Aber ich bin auf jeden Fall, ich glaube, ich war der Sache von Anfang an sehr positiv gegenüber und habe bestimmt sofort gesagt, okay, da muss ich aber kurz mit meiner Familie drüber reden, aber ich glaube, das hört sich sehr gut an.
Das ist ja schon Hausnummer, die Bundesregierung verklagen. Gab es das vorher überhaupt schon mal wegen Klimaschutz?
Nee, das gab es meiner Meinung nach vorher nicht und es ist wirklich eine Hausnummer. Aber in dem Moment, wo der Anruf kam, war mir die Größe der Hausnummer, also das habe ich nicht abschätzen können, ehrlicherweise.
Wie viel Arbeit Klagen macht?
Arbeit auch. Wir hatten natürlich eine ganz tolle Kanzlei gehabt, eine ganz tolle Rechtsanwältin. Greenpeace hat ganz viel Arbeit dazu auch beigetragen, wir natürlich auch und wie viel Zeit es eben auch in Anspruch nimmt und wie viel man einfach von sich selbst auch preisgibt dabei.
Mhm. Sie waren damals Biobäuerin mit Ihrer Familie auf einem jahrhundertealten Hof. Pellworm liegt unterhalb des Meeresspiegels. Ich nehme an, das Haus zumindest steht auf einer Warft.
Das Haus steht auf einer Warft, schön geschützt und genau, das ist sicher.
Bäuerin auf einer Nordseeinsel, da lebt man mit den Gezeiten und merkt womöglich fixer als andere, wenn aus dem wechselhaften Wetter schleichend doch eine Klimaveränderung wird. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie gemerkt auf Pellworm, das ist jetzt irgendwie mehr als ein Ereignis? Da ändert sich was zum Unguten.
Ja, ich glaube, das ist immer wirklich schwierig so zu beantworten, weil wir Menschen eben erstens gut darin sind, Dinge zu verdrängen so und weil gerade auch der Klimawandel ja wirklich ein schleichender Prozess ist. Also man wacht, glaube ich, nicht eines Morgens auf und denkt, ah ja, klar, jetzt ist das Klimawandel. Und ich habe ja Biologie studiert und als ich hier in Kiel studiert habe, hat Mojib Latif auch schon quasi dieselben Dinge erzählt und dieselben wissenschaftlichen Erkenntnisse gehabt. Die Zahlen sind jetzt wahrscheinlich deutlich anders, aber von daher war das nicht fremd für mich, ne, dass man sowohl über Wetter und über Klima reden kann. Deutlich geworden ist es natürlich in der Landwirtschaft vor allen Dingen und weil die Wetterextreme wirklich mehr geworden sind, gerade 2017, 2018. Aber man kann es eben auch, man hat es eben auch an den vermehrten Sommerhochwassern gemerkt.
Mhm. Sommerhochwasser, die irgendwie zu früh waren, ne? Im Herbst ist es normal, wenn es stürmt. Und
genau, also im Herbst ist es eigentlich normal, dass es richtig doll stürmt und dass das Wasser wirklich bis an die Straße oder bis an den Deich steht. Und das passiert auch mal im Sommer, aber die Häufigkeit ist wirklich mehr, also ist deutlich mehr geworden.
2018, 19 klagten dann 3 Familien gegen die Bundesregierung für mehr Klimaschutz. Pellworm hat 1200 Einwohner, da kennt jeder jeden. Und ich sag mal, der Nordfriese ist tendenziell schon sehr konservativ. Da muss die CDU sich eigentlich nie Sorgen um ein gutes Wahlergebnis machen. Ist Pellworm die grüne Insel? Fanden das alle toll, dass sie klagten?
Ja, genau. Pellworm ist tatsächlich eine grüne Insel, aber einfach nur, weil das Gras eben grün ist, glaube ich. Also die Außenwirkung ist tatsächlich vielleicht ein bisschen anders als das innere politische Befinden. Da gebe ich Ihnen total recht, da muss sich niemand von der CDU um Wahlergebnisse Sorgen machen. Das ist eher ein sehr konservativer Landstrich, das stimmt.
Ja, aber wie war denn das? Dann klagt Familie Baxen gegen die Bundesregierung. Wie kam das an?
Genau, Familie Baxen hatte ja schon auch diverse Stempel sozusagen als Ökolandwirte, als Biobäuerin. Und ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der nicht so unbedingt in die typischen Bäuerinnen-Klischees passt, glaube ich. Mhm. Das war für viele sehr befremdlich am Anfang, muss man auch ehrlich sagen. Und ich habe, glaube ich, auch mich selbst oder uns dabei total überschätzt, dass ich dachte, nur weil wir das jetzt großartig finden und uns irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr mit nichts anderem beschäftigt haben, heißt das ja auch nicht zwangsläufig, dass alle anderen Performer, Performerinnen das so toll finden wie wir. Und verstanden haben es, glaube ich, auch nicht alle von Beginn an, worum es wirklich geht.
Butter bei die Fische, also wenn man in Ihrem Buch liest, erfährt man, dass Gemeinderatssitzungen eine hochleidenschaftliche Sache sind. Mhm. Geklagt haben letztlich drei Familien, einer aus dem alten Land, einer aus Brandenburg und Familie Baxen aus Pellworm. Und anfangs war sogar mal angedacht, die ganze Gemeinde klagen zu lassen. Das wurde aber 6-5 abgeschmettert. Vom Gemeinderat. Erzählen Sie uns, wie hoch das hergegangen ist.
Ja, ich glaube, Politik ist vielleicht, wenn man ehrlich ist, auch insgesamt oft leidenschaftlich. Und das fängt eben in der Kommunalpolitik und auf kleinster Ebene an. Beziehungsweise da ist es dann leider oft wirklich sehr emotional und auch sehr persönlich. Genau, das war in dem Sommer 2019, wo die Gemeinde die Gelegenheit hatte oder gehabt hätte, als Gemeinde eben mitzuklagen oder eine eigene Klage einzureichen. Und da ist es wirklich sehr emotional hergegangen, hoch hergegangen, Bürgerversammlung. Und ja, der Gemeinderat hat sich eben dagegen entschieden, aus wirklich diversesten Gründen. Wir haben uns da tatsächlich aus dem Prozess nicht rausgehalten komplett, aber wir haben da keine aktive Rolle übernommen, sondern unser Statement war ja klar, wir gehen voran, wir haben unsere Klage eingereicht, wir haben einen Verhandlungstermin und haben einfach sozusagen gesagt, kommt doch mit, das ist, wird großartig und hätte bestimmt auch unserer Klage mehr Wumms noch gegeben. Aber es ist eben anders beschieden worden.
Und der Wumms, da ging ein bisschen gegen an. Worum ging es eigentlich genau? Was wollten Sie erreichen?
Bei unserer Klage vor dem Verwaltungsgericht wollten wir eben erreichen, dass sich die Bundesregierung an ihre selbsternannten Klimaziele bis 2020 hält und die nicht immer wieder verschiebt oder auf unbekannte Ziel hinaus legt, sondern dass eben jetzt aktiv Klimaschutz angegangen wird seitens der Politik.
Das ging erstmal verloren. Großer Frust?
Das ging verloren und es war kein großer Frust, weil die Verhandlung oder der Verhandlung, also erstmal war der Weg dahin ein unglaublich spannender und auch wichtiger Weg. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema auch gelenkt. Und die Verhandlung war so wie 5 Stunden Fortbildung für uns alle. Es war unglaublich interessant, lehrreich, spannend. Das erste Mal war es eben Klimaschutz auch vor einem deutschen Gericht verhandelt worden. Und für uns hat sich das nicht wie eine Niederlage angefühlt, sondern wir haben darauf aufmerksam gemacht, wir haben gekämpft und wir hätten eben auch in die Berufung gehen können.
Und warum Sie dann doch gleich weitergemacht haben vor dem Bundesverfassungsgericht und dann doch erfolgreich waren, dazu mehr gleich hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Silke Baxen. Es war die erste Nachricht in der Tagesschau vom 29. April vergangenen Jahres. Das Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig, weil es Freiheitsrechte der jungen Generation einschränkt. Rums. Karlsruhe hatte festgestellt, dass die festgesetzten Klimaziele der jungen Generation einfach unangemessen viel Last aufbürden. Die muss nämlich ausbaden, wenn diese Ziele nicht ambitioniert genug sind. Und erstritten hat das die Tochter von Silke Baxen, deren Familie hatte es mit 2 anderen schon 2019 versucht, mehr Klimaschutz einzuklagen. Frau Baxen, was war denn bei dieser zweiten Klage vor dem Bundesverfassungsgericht anders und warum?
Naja, es war juristisch schon mal komplett anders, weil es nach unserer Verwaltungsklage das deutsche Klimaschutzgesetz gab. Also es ist dann eben veröffentlicht worden und wurde rechtsgültig. Und daraufhin hat eben die Jugend, also Sophie mit ihren Brüdern und mit noch anderen Jugendlichen eben gegen dieses deutsche Klimaschutzgesetz geklagt. Und das ist eben auch nur möglich, wenn man ein Klimaschutzgesetz hat. Und deswegen haben sie eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die natürlich dann einen ganz anderen Wumms hat, wie Sie gerade selbst sagten.
Ganz anderen Wumms gegen Gesetz kann man klagen, gegen Durchführung nicht.
Genau, gegen Kabinettsbeschlüsse, die haben eben keine rechtliche Außenwirkung.
Das war eine absolute Sensation. Ihre Tochter ist Studentin, Agrarwissenschaften in Kiel. Möchte die den Hof auf Pellworm mal übernehmen?
Das möchte sie schon. Davon gehe ich zumindest momentan aus. Und das ist auch, glaube ich, ihr Plan. Sie hat ja, wie gesagt, 3 Brüder. Ich glaube, die müssen sich alle noch ein bisschen einruckeln, einfinden. Jeder muss seinen Weg und seine Berufung vielleicht auch erst finden. Aber Dass das eine Möglichkeit sein muss oder bleiben muss, finde ich, ist auch ihr gutes Recht.
Und dann dieser Tag, der die Zukunft etwas verändert hat. Wie haben Sie denn an diesem Abend, am 29. April, Nachrichten geguckt? Wie war das?
Das war, ja, der Tag war, keine Ahnung, den kann man komplett, der war so wild. Also es war ja in Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit. Von daher war es eben so komplett konträr zu dem Tag, wo wir in Berlin waren, unsere erste Verwaltungsklage durchgestanden haben. Und es war alles nur digital, alles nur über Konferenzen, über Telefonate. Und war so ein bisschen absurd. Ich habe es tatsächlich wirklich erst mit Sophie abends auf dem Sofa oder auch mit ihren Brüdern komplett verstanden, als wir die Tagesschau gesehen haben und dann die Politiker alle vor die Mikrofone liefen und im zweiten Bild meine Tochter erschien. Und da habe ich gedacht, wow, irgendwas ist heute passiert.
Wie viele Chancen hatten Sie sich eigentlich ausgerechnet? Also den Spruch, auf hoher See und vor Gericht bist du in Gottes Hand, den kennen Sie auch.
Den kenne ich auch, genau. Ich glaube, dass, also wir hatten ja als Erwachsene quasi mit der Verfassungsbeschwerde gar nichts mehr zu tun, außer dass wir natürlich unsere Kinder unterstützt haben und begleitet haben und den Weg sicherlich vorbereitet haben. Im Gegensatz zu unserer Verwaltungsklage damals in Berlin war wirklich insgesamt sind alle davon ausgegangen, dass man eine gut oder eine schlecht begründete Ablehnung bekommt. Also man hat wirklich nicht damit gerechnet, dass in Teilen der Jugend recht gegeben wird.
Jetzt muss bis Ende 2022 was geändert werden. Es ist aber inzwischen schon wieder ein Jahr rum. Die Bundesregierung ist eine andere, das Leben ist komplett ein anderes, die Weltlage ist eine völlig andere. Was ist geblieben von diesem triumphalen Tag?
Geblieben ist eigentlich, dass der Klimawandel darauf keine Rücksicht nimmt. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und dass die Politik das mittlerweile verstanden hat. Und wir immer noch davon ausgehen, dass sich tatsächlich was ändert.
Mhm. Worauf hoffen Sie konkret? Bis Ende des Jahres?
Naja, also wir sind ja oder waren bis dahin ja auch nicht dazu berechtigt, der Politik vorzuschreiben, was in welchen Sektoren sie genau was zu ändern hat. Aber mittlerweile ist es ja auch klar, in welchen Bereichen man wirklich deutlich mehr für den Klimaschutz mit einfachsten Mitteln tun könnte. Und das wird sich zeigen, was die Bundesregierung sich bis Ende des Jahres einfallen lässt. Ansonsten, denke ich, wird das nochmal auf den Tisch kommen.
Und wie ist das? Also diese zweite Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Ich tue Sie mit Ihrer Tochter jetzt mal in einen Topf, weil Sie aus einer Familie sind. Da haben Sie mitgewonnen. Alle, die vorher den Finger an die Stirn getippt haben, haben die Ihnen dann auf die Schulter geklopft? Sowas gibt es ja auch.
Ja, das gibt's auch, genau. Aber ich glaube, dass der Weg manchmal von an die Stirn tippen bis auf die Schulter klopfen auch sehr weit ist für so einen Arm. Also es haben nicht so viele uns, also ich, das ist so, wie Sie vorhin schon sagten, die Nordfriesen sind und Nordfriesen sind, glaube ich, eher auch sehr kühl. Und natürlich war das ein epochales Urteil und natürlich gab es unglaublich viel positives Feedback, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass im Alltag einfach der Alltag so weitergeht und dass es viele nicht so emotional oder epochal empfunden haben.
Aber wie wirbelt das eine kleine Inselgemeinde durcheinander?
Gar nicht, glaube ich, so richtig.
Echt?
Nee, weil es ja auch wirklich für den normalen Alltag oder das Leben auf der Insel erstmal auch gar keine Auswirkungen hat. Ne? Also es gibt, es ändert ja sicher nichts vom Tag nach dem Urteil. Ich glaube, es hat bestimmt was verändert, aber so diese, wie man das vielleicht von außen denken würde, dass man, keine Ahnung was, wie da jetzt anders behandelt wird, das ist natürlich überhaupt nicht so. Also wir sind ganz normale Menschen, wir bleiben auch normale Menschen und es hat eher, glaube ich, was in uns auch verändert.
Mhm. Sie haben ja viele Jahre als Bäuerin und Naturschützerin auf Pellworm gelebt, als Vogelkundlerin auch. Hat der Kiebitz was von diesem Urteil?
Das hoffe ich. Ich hoffe, dass jede Art oder jedes Lebewesen auf diesem Planeten was von diesem Urteil hat. Wie das konkret umgesetzt wird oder wie das konkret sein wird, das weiß ich nicht. Also ich bin immer noch Naturschützerin und Biologin und habe eben, wie gesagt, mit diesen Wiesenvögeln auch schon ganz, ganz lange gearbeitet. Und die zweite große Krise, in der wir uns befinden, ist ja die Artenkrise und der Biodiversitätsverlust. Und das ist, glaube ich, auch was wirklich noch nicht genug in der Wahrnehmung angekommen ist bei den Menschen.
Dem Kiebitz sind Sie besonders verbunden. Wird der denn knapp in Nordfriesland?
Der ist schon knapp. Also dem Kiebitz bin ich verbunden, weil ich meine Diplomarbeit schon über den Kiebitz geschrieben habe und weil ich es einfach, ich mag den Vogel sehr gerne. Das ist einfach zur Balzzeit hat er diese unglaublich tollen Suizidflüge, nicht? Das immer, wenn die Männchen balzen. Das ist eine kulturfolgende Art, die uns eben quasi in den landwirtschaftlichen Kulturräumen gefolgt ist.
Jetzt muss ich mal einhaken. Oh. Suizidflüge der Kiebitze, was meinen Sie damit?
Das ist nur mein eigener Begriff. Das ist, Entschuldigung, wenn das zu schnell war.
Das
sind so einfach die Balzflüge des Kiebitzes. Wer einen Kiebitz kennt oder wer weiß, wie die im Frühjahr balzen, der weiß, dass die Männchen sich so vom Himmel fallen lassen und dann so rumtrillern und sich dann kurz vom Boden wieder auffangen. Und dieses Kiewitz ist so ganz markant für den Kiebitz. Und er ist eigentlich für mich so, und er kommt sehr früh in die Brutgebiete zurück und ist so einfach für mich auch einer der anzeigenden Arten in den landwirtschaftlichen Räumen und auf den landwirtschaftlichen Flächen.
Dem Kiebitz besonders verbunden. Silke Baxen hat den Traum vom Leben auf einer Insel verwirklicht, auf Pelvorm gelebt oder lebt immer noch, viele Jahre schon. Sie stammt aber aus dem Ruhrgebiet. Frau Baxen, wann waren Sie denn zum ersten Mal auf Pelvorm?
Ah ja, das ist wirklich schon sehr lange her. Ich glaube, ich war so 8 oder 9, da ich das erste Mal auf Pelvorm. Wir sind früher so als richtige Ruhrgebietsfamilie immer erst nach Jüst gefahren und dann eben immer nach Pelvorm.
Mhm. Warum auf eine Nordseeinsel ohne Strand? Mögen Sie keinen Strand?
Doch, ich mag eigentlich total gerne Strand. Das ist eine gute Frage, ich weiß es gar nicht genau, aber Pelvorm hat auch einen sehr, sehr besonderen Charme. Ist eben komplett anders als viele andere Inseln. Das finde ich eigentlich sehr besonders schön.
Erzählen Sie uns, was so toll ist an Pelvorm, eine Nordseeinsel ohne Strand?
Also es ist so sehr ambivalent. Ich glaube eben gerade, weil man keinen Strand hat, sind eben auch sehr wenig Menschen da und es ist natürlich auch nicht touristisch überlaufen. Es ist für mich immer schon so ein Ruhepol gewesen, glaube ich. Und wenn man die Fähre besteigt und losfährt, dann gehen so ein bisschen die Schotten runter und man kann ganz viel loslassen. Und für mich hatte das immer irgendwie so ein Gefühl von nach Hause kommen, so weil ich mit den Menschen sehr verbunden bin, mich da einfach total wohlfühle und das für mich ein ganz, ganz besonders schönes Fleckchen Erde ist.
Wie kommt das eigentlich? Eine Insel gelegen unterhalb des Meeresspiegels, das ist ja ein Naturprodukt, die Insel Pelvorm, kein künstlich gewonnenes Land. Wie kann sowas sein?
Naja, das ist ja die Insel Strand. Es gab eine große Insel Strand, die ist eben bei der zweiten großen Mandrinke 1634 zerteilt worden oder zerrissen worden und die Restbestände sind sozusagen die Insel Pelvorm, die Hallig-Nordstrandische Moor und Nordstrand. Das ist sozusagen der Rest, der übergeblieben ist. Das ist ja auch gar nicht so lange her. Und wenn man nach Pelvorm fährt, dann fährt man über Rungholt. Es gibt so ein schönes Lied, heute bin ich über Rungholt gefahren. Eigentlich müsste ja jedem und jeder bewusst werden, wie vulnerabel und verletzlich dieser gesamte Lebensraum dort eigentlich ist, weil es eben ja in der Geschichte auch wirklich schon ganz, ganz viele katastrophale Sturmfluten gab.
Sie sind lange Jahre Biobäuerin gewesen, Sie waren immer Vogelkundlerin. Wie haben Sie die Veränderungen auf der Insel beobachtet? Was hat Ihnen der Kiebitz, was hat Ihnen die Landwirtschaft konkret erzählt?
Genau, also der Kiebitz erzählt mir schon seit langer Zeit, dass der Artenschwund massiv ist und dass die Landwirtschaft sicherlich auch einen Teil dazu beiträgt, dass diese Arten verschwunden sind, dass die Biodiversität leidet und weniger wird. Das ist offensichtlich gewesen. Andererseits gibt es aber auch Vögel, die außerhalb des Deiches brüten. Und an diesen Arten habe ich eben auch festgestellt, dass diese Sommerhochwasser deutlich mehr werden und dass die ihre Gelege quasi immer in der Brutzeit im Mai und Juni verlieren und irgendwann eben auch nicht mehr nachlegen können.
Das heißt, Wasser in die Nester, Eier genau, weg.
Ja, das heißt es zumindest außen
tot.
Genau. Ja, das heißt es tatsächlich. So kann man es wirklich kurz zusammenfassen. Das heißt es zumindest für die Arten, die eben außerhalb des Deiches brüten, also auch auf den Halligen, die um Pelvorm rumliegen. Also die legen nochmal nach, aber am Ende des Tages kann man es genauso formulieren, wie Sie es gerade gesagt haben. Ja.
Wenn das Grönlandeis jetzt zunehmend fixer abschmelzen sollte, wann ginge es Pelvorm an den Kragen? Hat das mal jemand ausgerechnet?
Gott sei Dank hat das niemand ausgerechnet, weil solche Horrorprognosen, glaube ich, würden ja belasten. Also ich bin da wirklich sehr ambivalent momentan oder auch schon seit längerer Zeit unterwegs, dass man einerseits natürlich kann kein Mensch auf diesem Planeten mit jeder einer täglichen Horrormeldung oder so in so einem akuten Warnzustand leben. Das geht, glaube ich, auch einfach wirklich gar nicht. Von daher verdränge ich natürlich auch oder wir natürlich auch die Dinge. Andererseits muss man aber auch wirklich ehrlich und konsequenterweise über diese Dinge jetzt mal reden und sagen, liebe Leute, guckt es euch an, wenn es so ist, wie Sie auch gerade sagen und die Prognosen auch nur annähernd wahr werden, dann wird es eben vielen Inseln und Halligen hier in dem Wattenmeer schlecht gehen oder beziehungsweise wird der Meeresspiegel so ansteigen, dass man die nicht mehr halten kann. Das muss man ehrlich mal sagen. Und andererseits muss man auch sagen, dass wir auf der Nordhalbkugel auf hohem Niveau jammern, weil momentan wirklich schon im Süden unseres Planeten dies eben schon passiert.
Sie sind seit 2013 bei den Grünen, dem Naturschutz vor Ort, waren Sie immer schon verbunden, Biobäuerin, auch Touristen die Natur nahegebracht. Wie muss ich mir denn das Leben von Silke Baxen auf Pellworm vorstellen, bevor Sie durch so eine Klage prominent wurden, also so knietief im Blühstreifen am Feldrand?
Ja, genau, das ist ein schönes Bild, das lasse ich mal so stehen. Ne? Ich bin natürlich einfach schon immer eine engagierte Person gewesen, habe ja 4 Kinder und habe natürlich mich immer in den Bereichen, wo ich mich engagieren kann, sei es, ob es jetzt Kindergarten oder Schule war oder dann bei der Gemeinde und auf unserem Hof eingebracht. Ich war immer engagiert, habe immer was versucht zu erreichen, zu bewegen, Menschen mitzunehmen. Ja, und so kann man mich, glaube ich, vorstellen, dass ich ein bisschen vielleicht in vielen Gassen versuche, Dampf zu machen und sehr, sehr gerne draußen bin.
Ich frage das natürlich auch, weil Landwirtschaft und Naturschutz sich ja auch mal in die Quere kommen. Auf Pellworm gibt es große Maisfelder. Sehr praktisch, die Wildgänse mögen keinen Mais, die fressen dann nicht alles kahl, aber ökologisch ist das nicht.
Genau, da bin ich total bei Ihnen. Das haben Sie perfekt auf den Punkt gebracht. Landwirtschaft und Naturschutz ist oft eine ganz schwierige Kombination, aber genau deshalb habe ich eben auch bei diesem Wiesenvogelschutz zum Beispiel versucht, beide Elemente zusammenzubringen. Und das wird auch in Zukunft unsere einzige Chance sein, indem man nichts voneinander ausschließt und indem man auch die Arten gerade in der Landwirtschaft versucht zu halten, weil nur da wird es möglich sein. Ein Maisacker, habe ich mal so ein bisschen provokant auch in einem Interview gesagt, ist ungefähr so ökologisch tot wie ein Parkplatz.
Aber Sie werden doch dem Pellwormer Nicht-Ökobauer seinen Maisacker nicht ausreden können.
Nee, das kann ich aber ja wenigstens versuchen. Das habe ich auch viele Jahre versucht. Aber das ist eine Frage der politischen Entscheidung. Und das, also und auch, ne? Das ist natürlich eine Sache, was politisch vorgegeben wird. Und aber auch jeder einzelne Landwirt kann ja alleine denken und handeln. Und ein Umdenken sollte tatsächlich mal beginnen.
Energieunabhängig dürfte Ihre Insel aber sein bei all dem Wind, oder?
Genau, die ist energieunabhängig. Also das ist eigentlich eine CO2-Senke. Da steht ein großer Windpark, genau, es gibt Photovoltaik, die Landwirte haben sehr viel PV auch auf ihren Dächern. Es ist aber nicht so, wenn man auf die Insel kommt, das wissen Sie ja selbst auch, dass man in ein mobilitätsfreundlichstes Paradies kommt, sondern eigentlich sind es eben normale Menschen, die Auto fahren und sich normal fortbewegen.
Silke Baxen ist Pellwormerin aus Leidenschaft, sie kennt die Insel von Kindheit an, stammt aber aus dem Ruhrpott. Hat dann auf Pellworm eine Familie gegründet, 4 Kinder, war lange Biobäuerin. Frau Baxen, den hohen Himmel und das Meer lernt man ganz schnell lieben. Aber einheiraten in eine alteingesessene nordfriesische Bauernfamilie, ist das so einfach?
Nee, das ist natürlich nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder. Also nee, das ist tatsächlich nicht so einfach, vor allen Dingen auch, wenn man wirklich aus komplett anderen Strukturen kommt. Ist das ein Prozess, den man auch aktiv gehen muss und den man ja auch bereit sein muss zu gehen.
Wo sind Sie zuerst von Schrubber gelaufen?
Immer von Schrubber.
Haben Sie sich gestaunt? Was war so anders?
Eben auch die Mentalität. Naja, die Kultur, also das Leben in einer Großfamilie ist, da sind eben ganz, ganz feste Strukturen. Dinge sind immer schon gemacht worden, wie sie gemacht worden sind. Das haben wir schon immer so mockt. Man hat es auch als Frau, glaube ich, nicht so einfach.
Inwiefern?
Naja, also als ich dann vom Studium kam oder auch von meiner Kindheit her auch, hatte ich eher das Gefühl, dass Frauen auch gleichberechtigt sind. Und das sollten sie natürlich auch unbedingt sein. Das ist aber im ländlichen Raum meiner Meinung nach noch schwierig oder da gibt es, glaube ich, noch viel, viel zu tun.
Mhm. Sie sind der Liebe wegen auf die Insel gekommen, den hohen Himmel und das Meer lernt man schnell lieben, aber die Mentalität da oben, lieben zu lernen, dauert ein bisschen länger. Haben Sie es geschafft?
Ja, aber habe ich wirklich geschafft, aber glaube ich auch, weil ich wirklich auch schon als Kind immer auf dieser Insel war und ich habe einfach das Plattdeutsche so gerne gehört und lieben gelernt und die Mentalität auch ein bisschen. Das ist eben, ein bisschen ist es auch so wie im Ruhrgebiet, obwohl es sich vielleicht zunächst so ein bisschen konträr anhört oder anfühlt, aber so jeder schnackt eben mit jedem. Man hat immer einen Schnack, wenn man zum Bäcker geht, auf der Straße ist oder so. Das ist schon auch ein schönes, buntes, soziales Leben. Das hat immer Vor- und Nachteile. Ne? Jeder weiß eben alles über mich, bevor ich es vielleicht weiß. Aber man hat auch das Gefühl, dass immer ein soziales Netz da ist, das einen wirklich aufhängt.
Dieses spektakuläre Urteil, von dem wir schon ausführlich sprachen, die Bundesregierung auf mehr Klimaschutz verklagt. Das liegt ein gutes Jahr zurück und hat Ihr Leben anscheinend noch mal richtig umgekrempelt. Erzählen Sie uns davon.
Ja, mein Leben hat es wirklich umgekrempelt oder beziehungsweise, das hört sich so ein bisschen klischeehaft an, aber ich bin dadurch, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen wachgeküsst worden. 4 Kinder in 6 Jahren ist natürlich auch erstmal eine Ansage. Und da ich tauche immer in Dinge komplett ein und bin immer mit 100% oder mehr dabei. So auch mit meiner Familie und mit den Kindern. Und die sind natürlich auch größer geworden. Und ich habe sie begleitet. Und für mich war das nochmal so das Gefühl, also wer bin ich überhaupt und was möchte ich tatsächlich wirklich noch erreichen und für mich machen und auch als Frau vielleicht nochmal einen eigenen Weg zu gehen, ja.
Sie haben viel verändert. Sie sind jetzt Landtagsabgeordnete der Grünen. Sie haben Ihr privates Leben verändert. Dabei habe ich gelesen, erstmal sind Sie in ein Loch gefallen nach diesem 29. April. Warum eigentlich? Sie hatten doch gewonnen.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, dass die Löcher uns alle unterschiedlich erwischt haben. Also jetzt bezogen auf die Rechtsanwältin oder auf die Jugend oder auf die Erwachsenen. Also man war natürlich komplett euphorisiert an dem Tag und noch 2 Tage später, aber wirklich, wenn man sich die politischen Statements an dem Tag oder danach anhört und wenn man mitbekommen hat, wie schnell Frau Schulze Änderungen quasi aus der Schublade gezogen hat oder Nachbesserungen aus der Schublade gezogen hat, das war für mich im ersten Moment so, dass ich dachte so, wow, also warum muss man denn tatsächlich in Anführungszeichen erstmal wirklich den Politikerinnen ein Popo treten und oder so eine Verfassungsbeschwerde einreichen, bevor wirklich was passiert. Also das kann ja eigentlich auch nicht sein. Es war so, dass ich dachte, wenn da so schnell Nachbesserungen möglich sind, warum war das, ist das vor all die Jahre nicht möglich gewesen? Und das hat mich erstmal so ein bisschen, ich dachte, es kann irgendwie nicht sein, dass das einfach so neues Papier aus der Schublade, ja, dann machen wir es jetzt eben so.
Ja, die Bundesregierung hat inzwischen gewechselt. Die Gaskrise, die Ukraine, die Inflation, also die neue Bundesregierung ist mit Realpolitik beschäftigt bis ja über Oberkante, Unterlippe. Schaffen die denn das jetzt?
Wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann würde ich ja den Glauben an.
Das ist das Problem, Sie sind Grüne.
Nee, nicht nur das. Also auch wenn ich jetzt, oder ich habe einfach ein 100%iges Vertrauen, dass wir das schaffen. Und ich denke auch, dass die Demokratie, in der wir leben, die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheiten, die wir haben, dass das einfach ein Grundgerüst ist. Und dass das extrem wichtig ist und dass wir es deshalb eben schaffen. Das ist für mich also wirklich das Wichtigste überhaupt zu sagen, wir leben in einer Demokratie. Da gibt es eben verschiedene Parteien, verschiedene Ansichten und da muss man Kompromisse schließen, die eben in den Koalitionen ja deutlich sichtbar werden, das ist ja klar. Es ist ja eben so, dass die Menschen, die in diesem Land wahlberechtigt sind, die wählen und das muss man respektieren und da muss man das Beste draus machen. Mhm. Und dass die Parteien, die jetzt in der Regierung sind, in einer anderen Welt agieren müssen als noch vorher und mit einer Realpolitik konfrontiert sind, das ist die eine Sache, aber daraus eben das Beste zu machen und zu wissen, dass der Klimawandel nicht wartet, das, glaube ich, ist in Anführungszeichen fast allen mittlerweile auch klar.
Ihr Leben hat sich ja selbst komplett gedreht. Sie sind jetzt Landtagsabgeordnete für die Grünen in Kiel, noch ziemlich frisch, erst seit einigen Monaten. Aber damit stehen Sie ja plötzlich selbst in den Mühlen der Ebene. Tagesgeschäft statt Aktivistin sein. Sie müssen Kompromisse machen. Wie wirkt sich das aus auf Silke Baxen, auf den Mensch Silke Baxen?
Das hoffe ich, das wirkt sich natürlich aus. Man verändert sich ja immer mit den Dingen, die man tut, mit denen in den Prozessen, an denen man beteiligt ist. Damit verändert man sich. Aber ich hoffe, dass ich mir selbst treu bleibe und dass ich, ich glaube, es ist wichtig, dass es Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die ihre Rolle unbedingt weiter ausführen müssen, mehr Druck machen müssen. Es ist aber auch wichtig, dass es viele bunte Menschen gibt, die auch mutiger sind und in der Politik vielleicht unbequem sind und die hart verhandeln, die vielleicht nicht so dem klassischen Klischee einer Politikerin entsprechen.
Mhm. Und aber wenn wir jetzt mal Butter bei die Fische machen, Sie sind jetzt Landtagsabgeordnete, Sie kriegen die ganzen Probleme wirklich auf den Tisch, wo Sie vorher als Bäuerin auf Perform sagten, das muss doch. Und jetzt sagt die Landtagsabgeordnete, das ist aber schwierig. Das stelle ich mir nicht immer einfach vor.
Nee, die Landtagsabgeordnete sagt auch erstmal, das muss doch. Und dann erkennt man eben im politischen Geschäft, was das wirklich bedeutet und wie Kompromisse aussehen und wie man sich dabei selbst treu bleibt. Das ist eine Frage. Ich glaube, die dürfen Sie mir gerne nochmal in 5 Jahren stellen.
Jetzt sind Sie es erst seit einigen Monaten. Da darf ich noch fragen, wenn Sie Bundeskanzlerin wären, Frau Baxen, was würden Sie als erstes machen?
Wow, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, keine Ahnung. Kann ich tatsächlich, glaube ich, nicht beantworten, so aus dem Bauch raus. Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass wirklich die Klimakrise, Biodiversitätskrise, dass das Meer oder dass es mehr oben ansteht und dass das eben mit sozial-ökologischen Transformationen gleichgestellt wird, dass man einfach wirklich mehr die Natur oder unseren Planeten in den Blick nimmt und nicht nur wirtschaftliche Interessen.
Sie sitzen jetzt im Landtag in Kiel, aber irgendwo ist es natürlich auch ein bisschen tragisch, ne? Grüne in der Bundesregierung mit einem starken Mandat und im Grunde können sie den Koalitionsvertrag, den sie geschlossen haben, aufgrund von Gaskrise, Ukraine-Politik und Inflation fast wegschmeißen. Erstmal.
Das sehe ich ein bisschen anders. Also tragisch ist es natürlich, weil man mit den Dingen hat ja niemand gerechnet. Und na gut, darüber kann man spekulieren, ob damit zu rechnen war. Aber ich glaube, dass die Menschen, die da jetzt an der Regierung sind, ich habe großes Vertrauen und, in diese Menschen und weiß, dass die fähig sind, uns durch diese Krise zu führen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es Grüne sind, die da oben mitregieren und die vielleicht auch den einen oder anderen Kompromiss schließen, der nicht allen gefällt. Da bin ich aber sehr fest von überzeugt, dass es wirklich die Besten sind, die wir momentan haben.
Butter bei die Fische, wie wir von Pellworm aus die Klimapolitik verändert haben. So heißt das Buch von Silke und Sophie Baxen, die die Bundesregierung auf besseren Klimaschutz verklagt haben und gewannen. Das müsst ihr mal aufschreiben, eure Geschichte, hatte man ihnen gesagt. Sophie hat das mal angefangen und war nach 3 Seiten fertig. Jetzt sind es doch über 200 geworden. Wie das?
Ja, das ist echt gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Also ich hatte das tatsächlich auch schon überlegt nach unserer ersten Klage. Da irgendwie in dem Zug habe ich gedacht, irgendwie könnte ich doch auch jetzt mal ein Buch darüber schreiben. Und das fanden alle irgendwie ganz witzig und es fühlte sich aber einfach unrund an, weil ja, das war so sozusagen ja das offene Ende. Wir haben irgendwie verloren, aber doch nicht verloren. Und dann fühlte es sich auf jeden Fall deutlich runder an, nachdem eben die Jugend diese Verfassungsbeschwerde gewonnen hat.
Aber 3 Seiten sind ein bisschen wenig für ein Buch.
Ja genau, wir haben ja auch unterschiedlich geschrieben. Also ich habe ja natürlich auch angefangen, bei mir waren es mehr als 300 Seiten. Wir haben das für uns aufgeschrieben und versucht und haben am Ende uns natürlich noch Hilfe geholt.
Hat das für Sie ein bisschen was geklärt, auch dieses Jahr, die Erinnerung an dieses turbulente Jahr?
Für mich schon, also für mich auf jeden Fall. Ich habe mir auch wirklich sehr viel Zeit genommen, Dinge zu schreiben und runterzuschreiben und mich zu sortieren. Ich habe Kalender geblättert und die Dinge nochmal erlebt, glaube ich, in mir und durchgelebt und habe eigentlich wirklich auch beim Schreiben des Buches erstmal selbst reflektiert, was wir da geleistet haben.
Butter bei die Fische ist erschienen bei Hoffmann und Campe. Silke Baxen ist inzwischen Landtagsabgeordnete in Kiel, aber immer wieder auf Pellworm und dort zu Hause. Frau Baxen, wann wissen Sie, wenn Sie auf die Insel rüberschippern, ich bin zu Hause?
Eigentlich schon, wenn ich das Schiff betrete. Weil man dann schon mit denen, die auf dem Schiff arbeiten, immer einen Schnack hat. Und ich fühle mich da wirklich einfach sehr, sehr wohl. Und ja, es ist irgendwie wirklich so ein, für mich ist es das Schiff betreten, zu wissen, ach, ich war auf die Insel da. Lässt man schon wieder einen Teil hinter sich und schaltet ab. Also das heißt ja nicht, dass ich keinen Alltag auf der Insel habe oder keine Arbeit auf der Insel habe, aber es ist eben wirklich sehr besonders. Ich glaube, man muss auch dafür geboren sein, irgendwie, ob man ein Stadtmensch ist, ein ländlicher Typ, ob man Meer oder Berge liebt. Und bei mir passt das eben mit dieser Insel wunderbar.
Und der Himmel ist im Norden einfach höher, oder?
Das hat schon was. Also ich finde, wenn man im Watt unterwegs ist und wirklich auf so eine Hallig zuläuft, dann wird man schon sehr demütig, wenn man diese unendliche Weite hat und sich wirklich überlegt, wer oder was bin ich eigentlich?
Silke Baxen, ich hoffe für Sie, dass Sie noch oft im Watt rum warten und darüber nachdenken können, wer Sie sind und was Sie wollen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich sag vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.